Warum nimmt einer das auf sich? Bis zu 45 Stunden pro Woche trainieren? Insgesamt 1100 bis 1200 Kilometer schwimmen pro Jahr? Immer nur trainieren? 15.000 Kilometer Fahrrad fahren pro Jahr? Und ca. 5000 Kilometer, also nicht 5000 Meter, sondern 5000 Kilometer laufen. Das ist das Pensum etwa, das Profis beim Triathlon absolvieren müssen. Einer von denen ist Jan Frodeno, der wurde nicht nur Olympiasieger, sondern er bereitete sich auch mit großer Intensität auf den Ironman von Hawaii vor, der ja letzte Woche stattgefunden hat. Der Ironman zählt zu den härtesten Wettkämpfen der Welt. Die größte sportliche Herausforderung bedeuten einmal 3,8 Kilometer Schwimmen gegen die Wellen im Pazifischen Ozean, dann 180,2 Kilometer Radfahren bei unberechenbaren Winden und zum Schluss kommt dann noch ein Marathon obendrauf, 42,195 Kilometer bei glühender Hitze. Das treibt die Profis an ihre physischen und psychischen Grenzen. Und ein Kollege von Jan Frodeno, Sebastian Kienender, hat über ihn einmal gesagt, ich kenne nur wenige wie Jan, die sich im Training so quälen und so pushen, noch härter zu arbeiten und zu trainieren als er, um ihn zu schlagen, ist nicht möglich. Und da fragen wir uns, warum macht einer das? Diese Spannung aushalten, diese Entbehrungen. Er tut es für ein großes Ziel, das in der Zukunft liegt. Er setzt alles daran, dieses Ziel zu erreichen. Und in einem Interview hat Jan Frodeno deutlich gemacht, dass mit dieser Perspektive selbst der Weg dahin, selbst die Qual auf dem Weg noch etwas Erhebendes haben könnte. Dass selbst diese Trainingsqual einem manchmal noch eine besondere Befriedigung gebe. Getragen und angetrieben von Hoffnung. Auch für Christen ist das natürlich in anderer Weise ein Pulsschlag unseres Glaubenslebens. Wir werden angetrieben und wir werden auf dem Weg gehalten durch Hoffnung. Und wir müssen klären, was für eine Hoffnung ist das? Woraus bezieht diese Hoffnung ihre Kraft? Wie wirkt sich diese Hoffnung heute schon aus? Wie können wir sicher sein, dass diese Hoffnung trägt und schließlich bis zum Ziel durchhält? Genau darüber spricht Paulus in dem Predigttext, den wir zurzeit im Rahmen unserer Römerbriefreihe miteinander studieren, Römer 8, Vers 17 bis 27. Letzten Sonntag hatten wir den ersten Teil untersucht, der Glanz unserer Hoffnung, Teil 1. Da hatten wir gesehen, dass Paulus sagt, willst du wissen, was den Christen von anderen unterscheidet, dann schau dir unsere Hoffnung an, den Glanz unserer Hoffnung. Diese Hoffnung hatten wir gesehen, erstens braucht einen Anker, einen Hoffnungsanker. Und dieser Hoffnungsanker, das ist unsere persönliche Verbindung zu Jesus. Er hat uns erlöst, er hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Wir sind schon mit ihm zusammen Erben. Über unserem Leben steht schon jetzt ein dickes, schon jetzt. Und dann hatten wir gesehen, zweitens, diese Hoffnung spürt noch Widerstände. Über unserem Leben steht auch noch, solange wir hier auf dieser Erde stehen, Leben ein deutliches noch nicht. Unser Herr lässt diese Widerstände zu, sie geraten ihm aber nie aus der Kontrolle. Und selbst mit diesen Widerständen verfolgt er ein liebevolles Ziel, nämlich unser Vertrauen zu ihm soll dabei wachsen und reifen. Und wir dürfen es wissen. Wir dürfen wirklich dessen gewiss sein, dass alle Widerstände, alle Krankheiten, alle Ängste, alle Traurigkeiten, alle Sorgen, alle Nöte, alles, was uns hier manchmal so unheimlich zu schaffen macht, dass all das letztlich ein Teil in seinem liebevollen Plan ist und dass das alles unter dem Vorzeichen von Römer 8, Vers 28 steht. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und genau diese Hoffnung hatten wir gesehen, will der Herr immer mehr in unserem Herzen verankern. Und das war das Dritte. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit, die Paulus gebündelt hatte in diesem Vers 18, den Sie auch vor sich haben, Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Soweit waren wir letztes Mal gekommen. Aber Paulus hat noch mehr über diese Hoffnung zu sagen und das wollen wir heute entdecken. Und er hat sogar noch mehr über diese Hoffnung zu sagen, als wir heute behandeln können. Und deswegen werden wir nächsten Sonntag nochmal den Glanz unserer Hoffnung Teil 3 behandeln. Also heute Teil 2 und nächstes Mal Teil 3. Und jetzt gehen wir zunächst mal an diese Verse ran, die so rätselhaft klingen. Vorher hat Paulus ja diese großartige Perspektive der Christen aufgezeigt. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, die Gott uns schenken will. Und dann schiebt Paulus diese drei Verse über die Schöpfung ein, wie ein Exkurs, eine Aussage über die unbelebte Natur, wo auch zu der Volksmund oft sagt, die Natur. Und jetzt schauen wir, was Paulus darüber schreibt, 19 bis 22. Da sagt er, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes, das haben wir gesehen, das meint der Kinder Gottes herbei. Also derer, die an Jesus Christus glauben. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, das heißt die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Herr, nun bitten wir dich, dass du dieses Wort wirklich uns aufschließt und dass wir begreifen, wie nahe du uns damit kommen willst. Amen. Paulus sagt hier, Leute, eure Hoffnung ist so herrlich und so groß, dass sogar die nichtmenschliche Schöpfung mit in eure Hoffnung hineingezogen wird. Und dann seid ihr erst recht ausgerüstet, wenn ihr diese Hoffnung habt, auch mit allen Widrigkeiten in dieser Welt fertig zu werden. Das ist unser vierter Punkt, den wir hier über die Hoffnung finden. Drittens war also, Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Und viertens jetzt, Hoffnung strahlt aus. Hoffnung strahlt aus, das ist das vierte. Die Hoffnung der Gotteskinder strahlt sogar auf die unbelebte Natur aus. Paulus sagt, Leute, wie groß und wie durchsetzungsstark eure Hoffnung ist, das zeigt sich auch daran, dass sogar die nichtmenschliche Schöpfung etwas davon abbekommt. Dass sogar die nichtmenschliche Schöpfung von eurer Hoffnung irgendwie berührt und bewegt wird. Wie soll das gehen? Paulus bedient sich einer bildlichen Redeweise. Paulus spricht von der Natur wie von einer Person. Er personifiziert die Schöpfung. Das passiert ja heute oft, dass jemand sagt, manchmal sogar ein Biolehrer, die Natur hat sich das so ausgedacht. Das ist auch eine Personifizierung der Natur. Das macht Paulus hier auch. Die Leute, die so reden, die merken oft gar nicht, dass sie damit von der Natur wie von einer Person sprechen. Paulus macht das hier offensichtlich ganz bewusst. Er macht deutlich, die Schöpfung sehnt, Vers 19, die Vollendung der Kinder Gottes herbei, die in Vers 18 angekündigt wurde. Also die Schöpfung wartet mit größter Sehnsucht auf den Tag, an dem Gott seine Kinder endgültig erlösen wird. Also an dem Jesus wiederkommt, wenn sie so wollen. Und das ist ein ganz starkes Verb, was Paulus hier für das Warten der Schöpfung verwendet. Apokaradokia, das heißt sehnsüchtig warten, das heißt mit erhobenem Haupt warten, das Auge fest auf jenem Punkt am Horizont gerichtet, wo wir das kommende erwarten, wenn man so am Bahnhof wartet, auf jemanden ganz dringend, auf einen Zug, dann schaut man ja in der Regel, passen, achten wir da auf sich selbst auf, genau auf den Punkt, von dem man erwartet, dass der Zug da langkommen wird. Und das wird in diesem Verb ausgedrückt. Auf den Zehenspitzen stehen, könnte man fast übersetzen, und den Nacken nach vorn strecken, um zu warten. Dieses intensive Verb verwendet Paulus hier, um deutlich zu machen, so ist die ganze Natur gewissermaßen angespannt, die ganze innere Dynamik der Natur strebt diesem Tag entgegen, lechzt geradezu diesem Tag entgegen. Warum? Weil auch die Natur erst dann ihrer ursprünglichen Bestimmung entsprechen wird. Weil auch dann die Natur erst dann wirklich zur Ruhe und zum Frieden kommen wird, wenn die Christen am Ziel ihrer Hoffnung sind, wenn Jesus uns erlöst. Nicht vorher, das sagt Paulus hier. Das ist ein spannender Gedanke und es ist ja nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine Wahrheit, die Gott uns offenbart. Und hier bestätigt Gott durch den Apostel, was er schon im Alten Testament gesagt hatte, nämlich auch die Natur hat einen ganz bestimmten Sinn, mit dem sie Gott damals geschaffen hatte. Auch die Natur hat gewissermaßen ein inneres Programm, das Gott ihr bei der Schöpfung mitgegeben hat. Ein Telos, ein Ziel, eine innere Ausrichtung. Naturwissenschaftler sprechen deshalb auch von einer Intelligenz der Natur. Und dieses Programm, dieser Sinn, diese Ausrichtung der Natur ist damals schwer beschädigt worden, als der Mensch den Sündenfall verursachte, als der Mensch Gottes Gebot übertrat, als der Mensch zum Rebell wurde gegen Gott. Schwer beschädigt. Und damals haben Adam und Eva die ganze Natur in ihren Fall mit reingerissen, haben dieses ganze angelegte Programm im Grunde genommen durcheinander gebracht. Aber Reste dieses Programms, Reste dieser inneren Ausrichtung, dieser Zielbestimmung sind trotzdem noch zu erkennen. Und inzwischen, Bruder Nautzig hat es ja auch in der Einleitung gesagt, hat sich ein Wissenschaftszweig herausgebildet, der dieses innere Programm der Natur unter einem besonderen Blickwinkel studiert, nämlich die sogenannte Bionik. Immer gezielter werden Ideen aus der Natur zum Vorbild für technische Erfindung. Und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal hinweisen auf den Vortrag von Winfried Borlinghaus vom Deutschen Christlichen Technikerbund am 28.10. um 19 Uhr hier in der Universität in Hannover über Bionik. Wie intelligent ist die Natur? Also das ist das innere Programm der Schöpfung. Und sogar in einer beschädigten Schöpfung ist die Handschrift des Schöpfers noch zu erkennen. Das lehrt uns zum Beispiel die Bionik. Noch mit Händen zu greifen. Und trotzdem ist aber auch das andere da, das Leid und die Zerstörung der Natur. Wie ein kaputtes Auto, das stottert oder immer wieder abgewürgt wird. Und Paulus erklärt in Vers 20, wodurch das gekommen ist. Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Gott hat das Gericht, das er über den Sündenfall verhängt hat, auch an der Schöpfung vollzogen. Die Schöpfung, Vers 20, ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern das hat Gott so verfügt, heißt das. Sondern durch den, der sie unterworfen hat, Klammer auf, aber Klammer zu, auf Hoffnung hin. Das ist hochspannend, was Paulus hier schreibt. Er sagt, Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit anheimgegeben. Gott hat dafür gesorgt, dass die Spuren des Sündenfalls und des Gerichtes Gottes auch in der Natur ganz klar zu erkennen und zu greifen sind. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das beobachten wir ja Tag für Tag. Kein anderer hätte das tun können als Gott. Kein anderer hatte dazu die Macht, die Autorität. Von der Entmachtung des Menschen ist ja gerade vorher auch geschrieben worden. Aber auch kein anderer wäre in der Lage, dieser untergehenden Welt für die Zukunft noch eine Hoffnung zu garantieren. Das macht Gott auch. Er allein hat die Macht, auch die Schöpfung zu richten und ihr gleichzeitig eine Hoffnung zu garantieren. Deswegen sagt Paulus hier, das ist nicht freiwillig geschehen. Das heißt, die Natur hat ihr Schicksal nicht freiwillig selbst entschieden. Sie kann sich nicht selbst organisieren, die Natur. Das ist auch ein interessanter Hinweis im Hinblick auf die Evolutionsideologie. Die Natur kann sich nicht selbst organisieren. Sie hat ihr Schicksal nicht in der Hand. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wie das damals geschah, wie Gott das gemacht hat, das beschreibt 1. Mose 3, Vers 17. Das wird berichtet in dem Text über das Ereignis des Sündenfalls. Und da heißt es, wie Gott dann sagt zu Adam ab Vers 17, 1. Mose 3, Vers 17, zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Der Erdboden sei verflucht. Und dann wird verfügt, dass Eva gebären kann, nur unter großen Schmerzen. Das heißt, beim Sündenfall wurde nicht nur der Mensch sterblich, sondern die gesamte Schöpfung. Die gesamte Schöpfung. Aber dieser Vorgang kann sich, sagt Paulus, nicht Gottes Kontrolle entziehen. Gott hat diese Konsequenzen damals verfügt, aber mit gleichzeitig eingebauter Hoffnungsgarantie. Und auch die Verknechtung der Schöpfung unter die Sterblichkeit ist deshalb nicht unendlich. Sie ist nur begrenzt. Das ist sehr tröstlich, das steht nämlich in Vers 21, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Was für eine Perspektive für die Schöpfung. Das ist ganz klar, was Paulus hier meint. Genauso wie Gottes Kinder soll auch die Natur einmal frei werden von den Folgen des Sündenfalls. Und genauso wie wir in der Ewigkeit als Kinder Gottes frei sein werden von Krankheit, frei sein werden von Tod, frei sein werden von Sünde, eine großartige Perspektive, genauso wird dann auch die Natur frei sein von Vergänglichkeit, frei sein von Zerstörung, frei sein von Feindschaft. Auch unter den Tieren etwa. Noch kann man das der Natur nicht ansehen. Das sagt Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Also mitseufzt mit den Problemen, die auch der Mensch hat. Auch das ist uns allen offensichtlich. Und mit in, jetzt wichtige Formulierung, in Wehen liegt bis jetzt. Die Schöpfung liegt in Wehen, sagt Paulus. Da gibt es ähnliche Formulierungen auch im Alten Testament. Das heißt, die Schöpfung ächzt und stöhnt unter den Defekten und Defiziten, unter der Umweltzerstörung, unter dem Baumsterben, unter Krebs und Leukämie. Und die Schöpfung ächzt und stöhnt und knarrt und kracht in ihren Grundfesten. Und dann vergleicht Paulus den Zustand der Natur mit den Wehen einer Gebärenden. Und wo liegt hier der Vergleichspunkt? Wenn er in Vers 22 sagt, sie liegt mit in Wehen, bis jetzt. Überlegen wir mal, die Schmerzen sind stark und steigern sich zunehmend. Das sind Wehen. Ich habe die Geburt meiner beiden Kinder live mitbekommen. Das ist so. Aber mit den zunehmenden Schmerzen wächst auch was? Die Hoffnung. Weil nämlich je schlimmer die Schmerzen werden, umso näher der Zeitpunkt der Entbindung rückt. Das heißt, das Ziel rückt näher mit zunehmenden Schmerzen. Das ist die Logik von Wehen. Und darauf spielt Paulus hier an. Und kurz vor der Erlösung gewissermaßen ist die Spannung am stärksten. Und dann ist er durch. Und so geht's mit dieser Welt, sagt Paulus. Das kann man auch mit einem 10.000-Meter-Lauf vergleichen. Auf der Zielgeraden beim Endspurt, da werden die letzten Reserven nochmal ausgepackt. Da tut's wirklich weh. Da wird alles gegeben. Aber das Ziel ist in greifbarer Nähe. Und dann sagt man sich, egal was jetzt kommt, auch wenn du dann halbtot hinter der Ziellinie liegst, du mobilisierst nochmal alles. Es wird alles gegeben. Und dann bist du durch. Und so ist das Bild der Wehen ein Bild für die Verbindung von Schmerz und Hoffnung, von Not und Perspektive. Und Paulus sagt, genau so geht es dieser Welt. Und dann kommt Paulus wieder auf uns Menschen zurück in Vers 23 und zeigt die Parallele zwischen der Natur und den Gotteskindern. Und sagt, auch wir Gotteskinder stehen so unter Druck, wir haben noch nicht die Erlösung unseres Leibes, wir werden noch sündig, wir müssen noch sterben in der Regel, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, aber auch wir kommen da ganz raus. Und so wird die Natur auch mal da ganz rauskommen. Aber ganz wichtig, diese beiden Ziele, die Erlösung der Gotteskinder und die Befreiung der Natur, die sind für Gott nicht gleichwertig. Eigentlich geht es Gott in erster Linie um seine Kinder. Personen vor Sachen. Das gilt auch bei Gott. Gott sind seine Kinder wichtiger als die Natur. Und deswegen spielt diese Natur hier auch eher eine Nebenrolle gewissermaßen. Und trotzdem hat die Erlösung eine globale Reichweite. Die biblische Perspektive ist nicht beschränkt auf unser persönliches Wohlergehen, obwohl das darin eingeschlossen ist, sondern Gottes Plan, ihr Lieben, hat eine kosmische Reichweite, welche die gesamte Schöpfung einschließt. Das ist faszinierend. Und Paulus sagt, Leute, so stark ist unsere Hoffnung. Sie strahlt aus auf die ganze Schöpfung. Nochmal, damit das klar ist. Wie damals die Sünde von Adam und Eva die ursprünglich vollkommene Schöpfung in den Sündenfall mit reingerissen hat, so wird zukünftig auch die endgültige Erlösung der Gotteskinder die Folgen des Sündenfalls für die Natur wieder rückgängig machen. Das ist doch erstaunlich. Und deshalb ist das entscheidende Datum, auf das auch die gespannte Erwartung der Schöpfung hinfiebert, was? Vers 19, die Offenbarung der Kinder Gottes. Also, dass unsere endgültige Erlösung sichtbar kommt, dass Jesus wiederkommt. Darauf fiebert die ganze Schöpfung hin, dass Jesus wiederkommt. Was für eine Größe unseres Herrn. Und damit widerlegt Paulus zugleich die Behauptung vieler Emerging Church Theologen, wir könnten schon jetzt das Reich Gottes hier auf dieser Erde herbeiführen, bevor Jesus wiederkommt. Indem wir Strukturen verbessern, indem wir ökologische Veränderungen durchsetzen, indem wir soziale Probleme lösen. Damit könnten wir das Reich Gottes herbeiführen. Das ist völliger Unfug, wenn wir sehen, was Paulus hier schreibt. Das wäre viel zu klein gedacht. Diese Verse verdeutlichen dagegen die Größe unserer Hoffnung, den strahlenden Glanz dessen, was der Herr uns in Aussicht gestellt hat und versprochen hat. So wie die Natur in den Fluch reingerissen wurde und jetzt an den leidvollen Folgen des Sündenfalls vergiftet ist. So wird sie auch frei werden. Sie wird frei werden und teilhaben an der zukünftigen Herrlichkeit der Kinder Gottes. Der Fluch wird aufgehoben werden. In Offenbarung 22, Vers 3 steht, es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Auch die Erde wird nicht mehr verflucht sein. Und schon im Alten Testament wird ja diese große Perspektive bezeichnet, die dann auch in enger Verbindung mit dem tausendjährigen Reich steht. Jesaja 65, da sagt Gott, denn siehe, Vers 17, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das wird dann ganz am Ende stehen. So dass man der früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werdet. Und es wird so deutlich, Gott macht alles neu. Und auch die Schöpfung wird in wundersamer Weise daran teilhaben. Und im Psalm 102 sagt Gott das ebenfalls ganz deutlich. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst, wie ein Gewand wirst du sie wechseln. Gott macht alles neu. Gott macht alles vollkommen. Und das ist auch sein Ziel, was er mit dieser Erde und was er mit dieser Welt verfolgt. Ihr Lieben, zugleich gibt der Herr uns hier durch Paulus ein Beispiel, wie wir als Gotteskinder mit den Verfallserscheinungen in dieser Welt umgehen sollen. Auch mit den Verfallserscheinungen in unserer Gesellschaft. Wir wundern uns nicht darüber. Das ist doch gar nicht anders zu erwarten, dass es so kommt. Auch all das, was wir beklagen. Ihr Lieben, wir wollen das nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wir wollen das auch gründlich analysieren. Die zunehmende Bedrohung durch den Islam, die Aushöhlung der demokratischen Freiheitsrechte, die eigentlichen eigentümlichen Verschiebungen der globalen Machtverhältnisse, die ganze Flüchtlingskrise, die Europa nachhaltig verändern wird. Wir müssen das alles gut analysieren und zur Kenntnis nehmen. Und die Bibel sagt übrigens deutlich voraus, dass diese zerstörerischen Entwicklungen sich immer mehr zuspitzen werden, je mehr die Geschichte ihrem Ziel, das Gott ihr gesetzt hat, entgegengeht. Und man kann in Anlehnung an Vers 22 sagen, je länger die Wehen dauern, umso heftiger werden sie. Das gilt doch auch hier, es ist doch ganz logisch, ihr Lieben. Aber wir lassen uns von diesen Entwicklungen nicht schlucken oder lähmen oder auch nur fixieren. Wir wollen das nüchtern und gründlich analysieren, aber wir wollen uns nicht ständig in unseren Gedanken davon runterziehen lassen und knebeln lassen und bannen lassen, weil wir wissen, hier aus Römer 8, Vers 20, das ist Gott, der die Kontrolle behält. Und das, was sich hier in dieser Schöpfung tut und in dieser Natur tut und in dieser Gesellschaft tut, das geschieht nicht freiwillig. Das heißt, die können nicht weiter, als Gott sie lässt. Das folgt keiner Eigengesetzlichkeit. Und das kann sich nicht verselbstständigen. Gott spricht das letzte Wort und niemand sonst. Und wir dürfen wissen, ihr Lieben, das Schicksal unserer Welt hängt nicht an den Fäden einiger Weltverschwörer, die auf ihren Geheimkonferenzen die Macht unter sich aufteilen. Das ist nicht so. Das sagt Römer 8, Vers 20. Das ist nicht so. Ja, Menschen können viel machen. Menschen können Geheimkonferenzen durchführen, große Pläne aushecken, viel Zerstörung anrichten. Und das geschieht ja auch. Und das müssen wir auch benennen. Und die Schuld der handelnden Personen wird durch diese Verse nicht um ein Tüttel gemindert. Und Gott wird jeden Protagonisten zur Rechenschaft ziehen. Genauso wie er dich und mich zur Rechenschaft zieht für das, was wir tun oder lassen. Aber sie dürfen alle nur so weit gehen, wie Gott lässt. Das ist das Beruhigende. Und Gott behält die letzte Kontrolle. Und er garantiert auch dieser gefallenen Schöpfung was? Hoffnung. So steht es hier. Er sagt, nicht freiwillig unterworfen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, also Gott. Aber was ist das Ziel? Auf Hoffnung hin! Das ist das Ziel. Gott macht es neu. Gott richtet und durch das Gericht hindurch schafft er seine neue Welt. Und deswegen schreiben wir diese Welt nicht vorzeitig ab. Auf Hoffnung hin, auf Hoffnung hin. Und deswegen lassen wir uns auch nicht von unserer Hauptaufgabe ablenken. Ich denke, ein gutes Vorbild kann uns hier John MacArthur sein, der, wie er auf einen Umsturz im US-amerikanischen Rechtssystem reagiert hat im Juni dieses Jahres. Ich habe da schon ja kurz mal daran erinnert. Da hatte der oberste Gerichtshof das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen, das bis dahin in 14 Bundesstaaten gültig war, einfach für verfassungswidrig erklärt. Und seitdem garantiert nach Auffassung der amtierenden Richter die amerikanische Verfassung jedem ein Recht auf gleichgeschlechtliche Eheschließung. Und dann schrieb John MacArthur Folgendes. Dieser Austausch eines Wertesystems zugunsten eines anderen kommt für uns Christen nicht überraschend. Da wir doch bereits wissen, nämlich aus 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Gott dieser Welt das Denken jener Menschen verfinstert hat, die nicht an Jesus glauben. Und dann hat MacArthur einige Leitsätze formuliert, um seinen Glaubensgeschwistern zu helfen, diesen Vorgang in einer biblischen Perspektive zu sehen. Und darin hat er unter anderem gesagt, Gottes Wort kündigt nach Jesaja 5 das Gericht über jede Nation an, die Böses für gut und Licht für Finsternis erklärt. Und weiter, diese Entscheidung beweist erneut, dass wir Christen in unserem Land in der Minderheit sind. Und dann der nächste Punkt, die Bibel hat uns keine Religionsfreiheit für alle Zeiten versprochen. Und er fügt hinzu, die neue Normalität könnte Verfolgung einschließen, die wir in Amerika so bisher nicht kannten. Und schließlich, das Eheverständnis ist aber nicht das entscheidende Schlachtfeld. Und unsere Hauptgegner sind nicht jene Männer und Frauen, welche die Ehe angreifen. Obwohl John MacArthur sich massiv zu diesem Thema immer wieder äußert und die Grace Community Church auch sehr viel tut, um das biblische Eheverständnis zu verbreiten und zu verteidigen. Aber er sagt, das Eheverständnis, und wir können hier genauso sagen, der Islam oder die Zerstörung der Demokratie oder die Globalisierung, das ist alles wichtig, aber das ist nicht das entscheidende Schlachtfeld. Und unsere Hauptgegner sind nicht jene Männer und Frauen, welche die Ehe angreifen oder den Islam ausbreiten oder die Demokratie zerstören. So wichtig es ist, dem nach bestem Wissen und Gewissen und mit allen möglichen legitimen Mitteln zu widerstehen. Aber, sagt MacArthur, unser wichtigstes Kampffeld ist und bleibt das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi. Und dann fährt er fort, unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt deshalb die Verkündigung des Evangeliums. Denn dies allein ist Gottes Kraft zur Rettung. Jesus allein. In diesen Tagen ist es unsere göttliche Verantwortung, so MacArthur weiter, und Berufung, die Gemeinden, die Familien und das Zeugnis des Evangeliums zu stärken und gegen alle Verfälschung zu verteidigen. Homosexuelle, wie alle anderen Sünder auch, brauchen die Warnung vor dem drohenden ewigen Gericht Gottes und das liebevolle Angebot der Vergebung durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann schließt John MacArthur mit der Ermutigung, vertraut auf die Souveränität Gottes, die Herrschaft Jesu Christi und die Autorität der Bibel. Seht eurem Retter erwartungsvoll entgegen und denkt daran, dass wenn er wiederkommt, das ist jetzt Römer 8, alles gut werden wird. Ich bete für euch, dass ihr standfest die Wahrheit verkündigt und kompromisslos für Christus eintretet. Und ihr Lieben, genau diese Perspektive will Paulus uns mit diesen Versen hier in Römer 8 ins Herz schreiben. Er sagt, ihr Lieben, lasst euch durch alle schlimmen Entwicklungen, die uns in dieser untergehenden Welt begegnen, die uns aber letztlich nicht verwundern dürfen, lasst uns dadurch niemals den Glanz unserer Hoffnung verdunkeln. Lasst uns niemals dadurch die Freude über den Sieg Jesu Christi verlieren. Hoffnung strahlt aus. Sie strahlt viel heller als alle bedrohlichen Perspektiven in dieser Welt. Die Hoffnung von Römer 8, die ist glänzender und überstrahlt alle Horrorszenarien, so begründet sie auch sein mögen. Und das dürfen wir nie, nie aus dem Blick verlieren. Und dann, nachdem Paulus die Situation der seufzenden Schöpfung beleuchtet hat, kommt er wieder zurück auf die Situation der Gotteskinder. Und er nimmt in Vers 23 den Faden von Vers 18 wieder auf. Das Weltthema ist damit abgeschlossen. 19 bis 22, das darf sich nicht verselbstständigen. Das ist eingebunden in die Klammer von Vers 18 und Vers 23. Es ist nur ein Exkurs. Ein wichtiger Exkurs, aber ein Exkurs. Ein Einschub. Im Fokus bleibt die Hoffnung der Gotteskinder. Das ist der eigentliche Zielpunkt. Und damit sind wir schon beim fünften Kennzeichen dieser glanzvollen Hoffnung. Das ist das letzte, was wir uns für heute anschauen. Und das sechste kommt dann beim nächsten Mal. Viertens hatten wir gesagt, Hoffnung strahlt aus. Und jetzt fünftens, Hoffnung hält aus. Hoffnung hält aus oder Hoffnung harrt aus, können wir auch in Klammern dahinter schreiben. Und das sind jetzt die Verse 24 bis 25. In 23 hat Paulus gesagt, ihr wartet auf die Erlösung eures Leibes, das wird kommen, die endgültige Befreiung von aller Krankheit, aller Sterblichkeit, aller Schuld, aller Einschränkung. Und dann, denn auf Hoffnung hin, Vers 24, sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Das ist das vierte. Hoffnung hält aus. Paulus beschönigt nichts. Paulus stellt unsere Aufgabe nicht leichter dar, als sie wirklich ist. Die große Aussicht unserer Hoffnung, ihr Lieben, die erspart uns nicht den aktuellen Kampf, der jetzt noch zu kämpfen ist. Und Paulus sagt, das ist normal, dass du dich bedroht fühlst. Unsere Hoffnung ist real und herrlich, ja. Und sie ist sicher, ja. Aber der Weg zu diesem Ziel ist kein beschaulicher Spaziergang. Paulus sagt in Vers 24, wir sind errettet. Das gehört zum Anker unserer Hoffnung. Wir sind errettet, aber auf Hoffnung hin. Das heißt, wir haben jetzt schon etwas in der Hand. Das ist ja die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes von Vers 23. Das heißt, wir haben jetzt schon den Heiligen Geist. Wir haben jetzt schon Vergebung der Sünden. Wir haben jetzt schon die Nähe Jesu. Das haben wir alles. Und Erstlingsgabe, das hing mit dem Ernterhythmus zusammen. Wir haben die Erstlingsfrüchte bereits geerntet, sagt Paulus. Und dann ist sicher, dass der Rest der Ernte auch noch kommt. Aber wir haben in der Hand erst die Erstlingsfrüchte. Die Verheißung ist sicher. Aber wir sehen das Endergebnis noch nicht. Wir sehen noch nicht, dass unser Angehöriger wieder gesund ist. Wir sehen noch nicht, dass der Arbeitsplatz wieder da ist. Wir sehen noch nicht, dass die Versöhnung stattgefunden hat. Wir sehen noch nicht, dass wir sicher im Himmel angekommen sind. Wir sehen Gott noch nicht mit unseren Augen von Angesicht zu Angesicht. Das ist Spannung, Leute. Christsein ist Spannungsexistenz. Christsein ist eine Schon- und Noch-Nicht-Existenz. Das ist Christsein, eine Schon- und Noch-Nicht-Existenz. Wir sind gerettet, auch auf Hoffnung hin. Paulus sagt nicht, wir sind gerettet direkt ins Paradies hinein. Wir sind gerettet direkt ins Schlaraffenland hinein. Wir sind gerettet direkt in die Stressfreiheit hinein. Das ist nicht so. Sondern er sagt, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und an anderer Stelle hat er das ganz ähnlich formuliert. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, da sagt er, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und so sagt er es ja genauso gut hier auch. Eine Hoffnung, die man sieht, wäre keine Hoffnung. Wir sehen eben noch nicht so viel jedenfalls. Und in 2. Korinther 4, Vers 18 sagt er es genauso. Wir blicken nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das heißt, wie kann man auf das Unsichtbare sehen? Wir halten uns an das, was Gott uns versprochen hat, an seine Verheißung. Daran klammern wir uns. Und wir glauben ihm, weil er wahrhaftig ist und weil er uns nie enttäuscht hat. Aber wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und trotzdem können wir aushalten. Warum müssen wir nicht einknicken? Warum müssen wir nicht aufgeben? Warum machen wir nicht schlapp? Und Paulus schreibt das hier als eine Tatsache, nicht als eine Forderung. Er sagt, wir warten darauf mit standhaftem Ausharren. Warum? Ihr Lieben, unsere Hoffnung ist zwar nicht sichtbar, aber Hoffnung ist dennoch konkret. Unsere Hoffnung ist bestimmt. Unsere Hoffnung ist konkret definiert durch die Verheißung. Und unser Herr hat sich immer als treu erwiesen. Und deswegen wissen wir, dass diese konkrete Hoffnung, die er uns durch seine Verheißung definiert und garantiert hat, dass die trägt. Deswegen knicken wir nicht ein. Und unsere Hoffnung hängt nicht in der Luft, sondern unsere Hoffnung hat einen Anker, einen festen Anker. Ein junger Bruder hat mir in dieser Woche einen Hinweis noch auf Hebräer 6, Vers 19 und 20 geschickt, wo die Bibel auch von diesem Anker der Hoffnung redet. Diese Hoffnung halten wir fest, sagt Hebräer 6, Vers 19, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, das heißt ins Allerheiligste, dort, wo Jesus selbst ist, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Das ist ein bildhafter Ausdruck für Jesus, der jetzt im Himmel ist und für uns eintritt. Und dort ist unsere Hoffnung verankert bei Jesus. Hoffnung hat einen sicheren und festeren Anker der Seele. Und der junge Bruder hat noch dazu geschrieben, man stellt sich ein Schiff vor, das auf der See ist und in die Nähe von Klippen kommt. Das Einzige, was diese Nussschale zwischen Wellen und Klippen vor dem Zerschellen bewahren kann, ist ein Anker. Und den gibt Gott dir. Christliche Hoffnung, das ist ein fester Anker der Seele. Und dieser Anker muss ja selbst verankert sein. Wir glauben ja nicht an die Hoffnung um der Hoffnung willen. Und wo ist der Grund für den Anker? Wo ist der Anker selbst verankert? Wo ist die Hoffnung verankert? Wir können ja nicht an die Hoffnung uns halten, weil wir auf die Hoffnung hoffen. Und da sagt der Hebräerbrief bei Jesus, der jetzt im Himmel ist und der für uns eintritt. Und genau das Gleiche hat Paulus in den Versen 14 bis 17 gesagt, die wir vor 14 Tagen uns angeguckt haben. Jesus, wenn du Jesus hast, dann ist er der Anker deiner Hoffnung. Du hoffst nicht auf deine Hoffnung, sondern du hoffst auf Jesus. Und er ist bei dir. Und er hat dir seine absolute Verlässlichkeit verbürgt. Und darum konnte Andreas Rothe singen, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, also am Kreuz von Golgatha. Wir werden da gleich bei der Feier des Abendmahls wieder daran erinnert werden, was er für uns getan hat. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, selbst wenn Erd und Himmel untergeht. Jesus ist der Anker deiner Hoffnung. Und auf dieser Basis kannst du ausharren. weil Jesus treu ist und weil der Anker hält. Und wir bekommen manchmal wackelige Füße, wir bekommen manchmal zitternde Füße, wir drohen manchmal mit unserer Hoffnung zu kollabieren, zusammenzubrechen, aber Jesus hält aus und der Anker bleibt fest und die Hoffnung bleibt, weil Jesus sie hält. Und wie lebendig diese Hoffnung ist, das macht Paulus am Schluss mit seiner Formulierung deutlich, wenn er vom geduldigen Ausharren spricht. Er beschreibt nämlich dieses Ausharren mit zwei verschiedenen Begriffen, kann man fast sagen. Einmal sagt er, am Ende von Vers 25, wir erwarten es mit standhaftem Ausharren. Luther übersetzt auch sehr gut, wir warten darauf in Geduld. Also das eine ist das geduldige Warten. Standhaft ausharren, wir warten darauf in Geduld. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Das schenkt Jesus uns. Aber zugleich in dieser Geduld ist unsere Hoffnung wachsam, hochkonzentriert, als säßen wir auf der Kante unseres Stuhls. Das siehst du an Vers 19, ich erinnere noch mal daran, da wird über das Warten der Schöpfung gesagt, sie wartet mit erhobenem Haupt, sie blickt fest auf den Punkt am Horizont, sie steht auf den Zehenspitzen und streckt den Nacken nach vorn. Und so ähnlich sagt es Paulus über das Warten der Gotteskinder. Vers 23 und Vers 25, wo Paulus dann über uns redet, verwendet er nicht das gleiche Wort wie in Vers 19, aber ein ähnliches Wort. Und da wird deutlich, wir warten angespannt, wir warten hochkonzentriert, wir warten wachsam, wir strecken uns danach aus. Und ihr Lieben, damit will Gott uns zeigen, beides ist wichtig. Geduld und angespannte Wachsamkeit im Warten auf Jesus. Wir sollen nicht vor lauter Anspannung die Geduld verlieren, dann werden wir hektisch und fanatisch. Und wir sollen nicht vor lauter Geduld beim Warten einschlafen. Dann wären wir apathisch. Also man kann sagen, die Anspannung des Wartens schützt uns vor Lethargie, vor Pessimismus. Davor, dass wir sagen, naja, es wird schon irgendwie kommen, aber jetzt ist doch alles blöd und wir können nichts machen und wir sitzen nur hier und wir müssen irgendwie mit geducktem Kopf dann durchkommen. Und davor schützt uns die Anspannung und die Geduld. Die schützt uns vor Eigenmächtigkeit, vor Schwärmerei, davor, dass wir meinen, wir könnten mit unseren eigenen genialen Ideen die Sache jetzt mal schnell lösen. Und Jesus, ihr Lieben, will uns diese Hoffnung schenken, die wirklich aushält, die wirklich durchhält, mit wachsamer Geduld und mit geduldiger Wachsamkeit. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns genau diese Hoffnung schenkt, die auf ihn blickt, die geduldig ist, getrost ist, auch fröhlich ist dabei, weil sie ja weiß, dass es gut ausgeht und die zugleich kampfbereit ist, die auf der Kante ihres Stuhls sitzt, die bereit ist, sich von Jesus gebrauchen zu lassen, die nicht naiv alles mit sich machen lässt, was in dieser Welt um uns herum passiert. Geduldige Wachsamkeit und wachsame Geduld. Und diese Hoffnung will der Herr uns schenken. Immer mehr. Und mehr noch, er will diese Hoffnung für uns wasserdicht machen. Und darum hat der allmächtige Gott noch etwas weiteres veranlasst, damit auch wirklich jedes seiner Kinder, vorausgesetzt du bist ein Kind Gottes, damit auch wirklich jeder von uns in dieser Hoffnung bestehen kann. Das gilt für alle Christen. Er hat noch etwas getan, um diese Hoffnung für uns wasserdicht zu machen. Er hat uns nicht nur Jesus als unseren Stellvertreter im Himmel gegeben, das haben wir eben in Hebräer 6 nochmal gesehen, das wird auch in Römer 8, Vers 34 nochmal kommen in einigen Wochen, sondern er hat uns zugleich den Heiligen Geist als Stellvertreter in unsere Herzen gegeben. Das steht nur hier in Römer 8. Aber es ist so. Und deswegen können wir am nächsten Sonntag nochmal über diese Hoffnung reden. Der Glanz unserer Hoffnung Teil 3. Und dann werden wir miteinander wahrscheinlich nur die Verse 26 und 27 betrachten. Und ich kann Ihnen schon versprechen, da informiert uns Paulus über einen sehr speziellen Dienst, den der Heilige Geist an uns leistet. Über diese Verse 26 und 27 hat es in der Kirchengeschichte ganz viel Verwirrung gegeben, aber diese Verse enthalten einen wunderbaren Schatz. Und wir wollen versuchen, diesen Schatz am kommenden Sonntag miteinander zu heben. Und deshalb lade ich sehr herzlich ein zum Studium von Römer 8, 26 und 27 am kommenden Sonntag. Für heute lasst uns Gott für diese beiden Pfeiler der Hoffnung danken, die er uns heute in den Versen 19 bis 25 gezeigt hat. Wir haben gesehen, nochmal das Ganze, wenn wir die Predigt vom letzten Mal mit dazu nehmen, Hoffnung braucht einen Anker. Zweitens, Hoffnung spürt Widerstand. Drittens, Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Und heute ist dazugekommen, viertens, Hoffnung strahlt aus. Und wir haben gesehen, diese große Perspektive, die der Herr seinen Kindern schenkt, die ist so stark, dass sie sich sogar über unsere persönliche Rettung hinaus auf die Natur auswirkt. Und wie unsere Schuld die Schöpfung mit ins Verderben gezogen hat, als dann der Sündenfall kam. Genauso wird bei unserer endgültigen Erlösung die geschundene und zerstörte Natur befreit werden. Und sie wird Anteil bekommen an Gottes neuer Welt. Und ihr Lieben, diese Perspektive, diese Information gibt uns einen nüchternen Blick und eine große Gelassenheit im Umgang mit den Entwicklungen unserer Gesellschaft, haben wir gesehen. Ja, die Wehen werden schlimmer. Aber am Ende wird die Freude und am Ende wird Gottes herrliches Endergebnis stehen. Das wissen wir schon jetzt. Und deshalb hören wir mit Erleichterung, was der Herr Jesus gesagt hat. Wenn all diese Dinge sich zuspitzen, dann erhebt eure Häupter, blickt auf, weil sich eure Erlösung naht. Aber auch auf dem Weg dahin, auf dem Weg zu diesem Ziel, von dem wir noch nicht wissen, wann es erreicht ist. Gott hat den Zeitpunkt. Da verliert unser Herr auf dem Weg dahin keine Sekunde die Kontrolle. Keine Sekunde. Hoffnung strahlt aus. Bis in die Natur, bis in die Gesellschaft hinein. Und dann das Fünfte. Hoffnung hält aus. Du wirst aushalten, weil Jesus stark ist. Und Paulus beschreibt das hier als Tatsache. Ja, du stehst noch in der Spannung. Ja, Christsein bedeutet Glauben statt Schauen. Aber wir sind trotzdem schon getrost. Und wir dürfen trotzdem durchhalten, weil Jesus unser Anker ist. Und er verbirgt sich mit seiner Person dafür. Das ist unerhört. Er verbirgt sich mit seiner Person dafür, dass es gut ausgehen wird. Mit dir, wenn du zu ihm gehörst. Und sehen Sie, das ist der große Unterschied zwischen unserer Hoffnung und der Hoffnung von Jan Frodeno, dem Triathleten. Der nahm die ganzen Strapazen und Spannungen auf sich, ohne zu wissen, ob es am Ende gut ausgehen wird. Der nahm die ganze Spannung auf sich für eine völlig ungewisse Hoffnung. Diesmal ist es gut ausgegangen, hat den Ironman von Hawaii dann vor wenigen Tagen wirklich gewonnen. Aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Wie viel besser sind wir dran? Wir haben eine sichere, eine feste, eine unbesiegbare Hoffnung. Und wie viel mehr sollten wir doch bereit sein, alles für unseren Herrn zu geben, ihn über alles zu lieben und ihm treu zu folgen. Und darum steht am Ende meine Frage an dich: Gehst du schon den Weg der Hoffnung? Oder hast du nur von dieser Hoffnung gehört? Gehst du schon den Weg der Hoffnung oder hast du nur von dieser Hoffnung gehört? Kürzlich, und damit schließe ich, erzählt ein Mitchrist von einem Ausflug, den er als Kind mit seinen Eltern machen durfte und von dem er sagt, dass er ihn nie wieder vergessen hat. Sie besichtigten das Schloss in Heidelberg und um zu diesem Schloss in Heidelberg hochzukommen, muss man einen Berg raufgehen als Besucher. Und was einen antreibt zu dieser Mühe, ist die Aussicht, oben findest du das Schloss. Da ist Hoffnung. Und er erinnerte sich an eine ältere Frau, die unten am Beginn dieses Bergweges wohnte und die den Besuchern oft half, die da in ihrem Garten stand und den Besuchern den Weg beschrieb, wie sie zum Schloss kommen konnten. Und so hat sie es auch mit seiner Familie gemacht. Aber da hat sie noch etwas erzählt. Sie hat gesagt: Glauben Sie, ich bin noch nie oben gewesen. So lange lebte sie schon am Fuße dieses Zugangs und sagt: Glauben Sie, ich bin noch nie oben gewesen. Und so geht es vielen, die sich für Christen halten. Sie können den Weg der Hoffnung beschreiben. Sie können einiges über diesen Weg sagen. Aber er erscheint ihnen zu schwer und zu spannungsreich. Und deshalb beschränken sie sich darauf, von diesem Weg der Hoffnung zu erzählen. Aber dadurch kommen sie nie hoch ins Schloss. Das Ziel der Hoffnung erreichst du nur, wenn du losgehst. Das Ziel dieser Hoffnung erreichst du nur, wenn du dein Herz an Jesus hängst. Und wenn du zu Jesus sagst: Bitte nimm mich mit, Jesus. Ich vertraue mich deiner Führung an. Mein Leben soll dir gehören. Vergib mir alle meine Schuld. Nimm mein Leben ganz unter deine Fittiche und unter deine Führung und bring mich sicher ans Ziel. Jesus, ich will mit dir gehen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 520604 10. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.